Ede, das ist, kommt irgendwie, haben wir neulich mal gerätselt, woher das kommt, keine Ahnung. Ich bin Rektor der ITA, der Interkulturellen Theologischen Akademie in Bad Liebenzell, bin dort Lehrer, Dozent, Begleiter, Mentor, Mädchen für alles. Das ist so ein kleiner Zweig, kleiner Bibelschulzweig innerhalb der Liebenzeller Mission. Da gibt es eine Hochschule mit dem Dr. Volker Geckle. Und dann gibt es eben noch die ITA. Das ist so wie früher das Seminar in Liebenzell war. Das ist so ein bisschen die Fortführung. Marco Anhorn ist unser Mann, euer Mann bei uns am Start. Genau, über den freuen wir uns sehr. Der ist an der ITA. Und da bin ich quasi sein Lehrer oder wie auch immer man das nennt. Das mache ich sehr gerne. Bin seit vielen Jahren bei der Liebenzeller Mission, eigentlich schon 25 Jahre, genau, schon ein bisschen mehr, waren 13 Jahre in Südamerika als Missionare. Ich bin verheiratet, 4 Kinder, die aber auch schon wieder ein bisschen größer sind. Und jetzt zum dritten Mal bei euch hier in Bühlenhausen und drumherum mit diesen Abenden. Und ich freue mich sehr, auch jetzt dieses Mal Neustart, dieses Thema auch anzugehen. Und diese Nachmittage stehen unter dem Thema Alles neu, was mit der Ewigkeit zu tun hat, diesem Himmel. Und die Abende Neustart, so dieser Neustart durch Jesus Christus. Und an diesen Nachmittagen geht es vor allem um diesen Ewigkeitsgedanken, Himmel. Vielleicht mal ein bisschen ganz anders betrachtet, mal sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also am meisten nehmen Sie mit von diesen Nachmittagen, wenn Sie wirklich jeden Nachmittag kommen. Also am enttäuschtesten werden Sie sein, wenn Sie nur heute Nachmittag da waren. Dann wird es ein bisschen mau, würde ich sagen. Also, weil das der anstrengendste ist heute Nachmittag. Vom Zuhören und vom Mitrattern da oben im Kopf und im Herz. Und die Nachmittage danach ein bisschen praktischer werden. Aber wir wollen uns darauf einlassen, mal uns so 4 Nachmittage Zeit zu nehmen, um dieses Thema Himmel, Ewigkeit, Hölle, gibt es das überhaupt? Wie sieht es aus? Mal ein bisschen tiefer einsteigen und dann auch zu fragen, was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich weiß nicht, wie oft es Ihnen passiert ist, dass Sie da gesessen sind und sich gefragt haben, stimmt es eigentlich? Also wahrscheinlich haben Sie es vielleicht nicht laut zugegeben, aber mal so leise irgendwo, in so einer stillen Minute oder in Zeiten, wo Sie sich gefragt haben, ist es wahr? Gibt es wirklich einen Himmel? Gibt es das nicht? Wie wird es sein? Und wenn man sich das vorstellt, was passiert da? Und genau darum soll es an diesen Nachmittagen gehen, uns da mal drauf einzulassen, diese Gedanken zu durchdenken. Manche Gedanken bis zum Ende hoffentlich und manche werden wir mal anreißen und wir dürfen weiterdenken. Was es denn auch für uns bedeutet? Der Paulus hat mal gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn es kein ewiges Leben gibt, dann ist unser christlicher Glaube eigentlich nutzlos, sinnlos. Dann macht es keinen Sinn, wenn das nicht stimmt. Wenn es nur für diese Welt ist, dann sind wir eigentlich die dümmsten aller Menschen. Sagt Paulus, nicht ich, sondern Paulus. Dann sind wir die dümmsten von allen Menschen, weil wir uns vielen entziehen, viel vielleicht gar nicht mitmachen, um Gottes Willen. Und wenn es dann nicht wahr ist, dass es eine Ewigkeit gibt, dann haben wir schlechte Karten gekriegt. Aber genau darum geht es, ist es wirklich wahr? Und wenn es wirklich wahr ist, was für Konsequenzen hat es dann? Darum geht es in diesen nächsten 4 Tagen. Ein Unternehmensberater kommt in den Himmel. Das ist eine kleine Geschichte. Der kommt in den Himmel und dort an der Himmelstür, dort ist er ganz aufgebracht und der Petrus steht da, ist nur eine Geschichte, der Petrus steht da und der Unternehmensberater ist aufgebracht und sagt, warum musste ich so früh sterben? Ich bin doch erst 43. Oh, Petrus sagt, oh, das tut mir aber leid, ich gucke nochmal in meinem Bücher nach und dann blättert er nochmal rum und dann sagt er, ja, Sie müssen schon entschuldigen. Also nach den Stunden, die Sie Ihren Kunden in Rechnung gestellt haben, müssten Sie schon 83 sein. Ich weiß nicht, ob ein Unternehmensberater da ist, nichts gegen Unternehmensberater. Aber der Tod, das ist ja der Punkt, um den es geht, dann auch in der Ewigkeit, der Tod ist so ein Thema, ob man das will oder nicht, der kommt. Der Tod, der kommt, ob man will oder nicht, ob das mit 43 ist oder mit 83 oder mit 93, irgendwann mal stirbt jeder Mensch. jeder Mensch. Die Sterblichkeitsstatistik habe ich Ihnen mal mitgebracht von Deutschland. Die liegt immer noch bei knapp 100%. Also wir sterben später, aber wir sterben. Wir sterben. Wir haben es geschafft, durch Technologie und Medizin und so das Ganze zu verlängern. Das ist auch schön und das ist auch gut. Wir sterben nicht mehr mit 50 im Durchschnitt, sondern irgendwie mit 67 und die Frauen ein bisschen länger, warum auch immer. Aber wir sterben alle. Die Sterblichkeitsstatistik, die spricht für sich, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Jeder Mensch muss einmal sterben. Und die Frage ist jetzt, wie gehe ich damit um? Ludwig XIV., den kennen Sie, der Sonnenkönig, die Farben sind ja wirklich ein bisschen interessant. Ludwig XIV., der in Frankreich der Sonnenkönig, der hat ein Dekret erlassen, dass man an seinem Hof, in seiner Gegenwart, das Thema, das Wort Tod nicht aussprechen durfte. So wollte der das von sich weghalten, dieses Thema. Dagegen Philipp von Mazedonien, auch ein Herrscher, der Vater von Alexander dem Großen, der hat extra einen Diener eingestellt, der ihn jeden Morgen und jeden Abend daran erinnert, Philipp, du wirst sterben. Also der wollte ganz bewusst sich damit konfrontieren. Ludwig XIV. Ganz bewusst nicht. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Wie gehen Sie damit um? Die Frage ist eben nicht so sehr, müssen wir sterben? Die Frage ist eher, was kommt denn danach? Was kommt denn danach? Was kommt denn nach dem Sterben? Kommt das Nirvana? Kommt eine Reinkarnation? Wenn ja, als was? Und wie oft, bis ich dann endlich in nichts aufgehe? Was kommt denn danach? Kommt dann danach das Nichts oder kommt danach der Himmel? Das Christentum traditionell hat an den Himmel geglaubt. Und hat auch so gelebt. Das Christentum traditionell hat an den Himmel geglaubt, hat auch so gelebt. Und diese Ausrichtung, die wir auch hatten als Christen, feste und lebensverändernde, die wurde in den letzten Jahren der Geschichte immer wieder entwertet, verhöhnt und auch angegriffen. Also, mal so ein paar Kritiker des Himmels. Sie kennen den, das ist der Bertolt Brecht. Und der hat in dem Buch Das Leben des Galileo, hat er geschrieben, die Himmel, das hat sich herausgestellt, sind leer. Darüber ist ein lustiges Gelächter entstanden. Also die Literatur, Bertolt Brecht, die haben sich lustig gemacht über die Vorstellung des Himmels. Die Naturwissenschaft, das naturwissenschaftliche Weltbild hat gesagt, es ist alles nur materialistisch, analog. Und es kann in dieser Welt nur das vorkommen, was es überhaupt gibt. Es gibt nur diese Wirklichkeit. Oder diese Welt, das Materielle, ist alles, was es gibt. Diese Wirklichkeit, keine andere. Die Naturwissenschaft, die davon ausgeht, dass es eigentlich diese Materielle gibt. Oder die Ideologiekritik, die es gab am Himmel. Karl Marx ist so ein großer Kritiker gewesen, der hinter dem Himmel so Machtinteressen sah und Vertröstungstendenzen, Opium für das Volk, so hat er das genannt, Vertröstungstendenzen, die die Menschen verdummen sollen, damit sie nicht gegen ihre Regierungen aufstehen, die sie ungerecht behandeln. Da hat er natürlich zum Teil recht gehabt. Die psychoanalytische Kritik am Himmel, Sigmund Freud, der hat gemeint, dass er die Menschen von ihrer himmlischen Illusion befreien sollte, damit sie für die Realität tauglicher werden. Also man muss sie von dieser Illusion befreien, hat er gemeint. Oder die Philosophen. Ludwig Feuerbacher hat das gesagt. Der Mensch kann seine Sterblichkeit nicht ertragen, so erträumt er sich ein höheres Wesen, dem er Unsterblichkeit andichtet. Also diese Projektion. Gott ist eigentlich eine Projektion unserer Wünsche. Gott gibt es gar nicht, wir projizieren nur unsere Wünsche da hoch und dem Gott, den wir uns so wünschen, weil wir unsere Sterblichkeit nicht ertragen können, dass wir sterben müssen, dem dichten wir Unsterblichkeit an, wir hängen uns dem an und dann haben wir eben auch Unsterblichkeit. Am Ende eine Illusion, aber immerhin eine schöne. Dieser Gott hat dann die Aufgabe, den Menschen mit Unsterblichkeit im Himmel zu versehen. Friedrich Schiller in Die Räuber: Ich bin mein Himmel und meine Hölle. Also der Himmel. Ist der Himmel tatsächlich nur ein Wunschtraum? Oder ist es Wirklichkeit? Ist es Vertröstung oder ist es Realität? Und die nächsten 4 Tage wollen wir uns damit auseinandersetzen, manche Fragen dazu haben und manche Antworten geben. Und heute möchte ich einsteigen mit dieser Frage: Hey, wenn es den Himmel nicht gibt, wenn es den Himmel mal nicht gibt, wenn wir davon ausgehen, was passiert dann eigentlich? Und darauf gibt es viele Antworten, auch viele komplexe und viele wichtige Antworten. Ich habe es mal versucht zusammenzufassen in 5 vielleicht die wichtigsten Auswirkungen, wenn es keinen Himmel gibt. Das Erste: Wenn es keinen Himmel gibt, dann ist alles am Fließen und der Tod gehört zum Leben. Dann ist alles am Fließen und der Tod gehört zum Leben. Die alten griechischen Philosophen, einer war Heraklit, der hat 500 Jahre vor Jesus gelebt und der hat gesagt, die Grundwirklichkeit des Lebens ist das Feuer mit seiner Unstetigkeit und seinem stetigen Wechsel des Gesetzes von Werdens und Vergehens. Alles ist fließend, nichts ist beständig. Das heißt, alles vergeht und alles steht dann wieder auf. Es ist ein ständiges Werden und Kommen und ein Werden und Vergehen. So wie bei uns so ein bisschen. Mit unseren 4 Jahreszeiten, deshalb habe ich dieses Bild reingemacht, dass wir sagen, ja, wir freuen uns so sehr, nach dem Winter kommt der Frühling und dann der Sommer und dann wird es wieder dunkler und alles stirbt wieder und dann kommt der Winter, dann ist alles tot und dann kommt wieder der Frühling. Und für viele Menschen ist so ein bisschen das Christentum wieder Frühling. Das ist so eine schöne Illusion, das Leben kommt zurück. Aber eigentlich sagt Heraklit, hey, Wenn es danach nichts gibt, dann ist das Leben einfach ein Werden, ein Vergehen, alles ist irgendwie am Fließen. Und das Leid und der Tod und der Schmerz, die gehören quasi zum Leben. Das ist wie der Herbst und der Winter. Das gehört einfach dazu. Das gehört dazu, Leid und Tod und Schmerz. Das ist so das Naturgesetz von Werden, Vergehen, Frühlingshaften Wiederaufstehen. Das ist was Natürliches. Das ist ein Teil dieser Natur. Wir sind Teil einer riesigen Evolutionsmaschine, die sich dreht. Einfach geht es immer weiter und immer weiter. Und die Frage ist, hey, wenn das alles am Fließen ist, dann sagt Richard Dawkins, ein Atheist, der sagt, wir müssen uns daran gewöhnen, es gibt kein Leben nach dem Tod, keinen Trost, nur kalte, klare Fakten. Ich werde Fraß für die Würmer. Ist ja auch klar. Also, wenn das ein Teil ist von dem Ganzen, was hier abläuft, natürlich, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann gehört der Tod zum Leben mit dazu. Ganz normal, ganz natürlich. Die Frage ist, warum wehren wir uns so arg dagegen zu sterben? Warum juckt es sie so arg, dass sie weiterleben, wenn es doch dazugehört, wenn es was ganz Natürliches ist? Es scheint nicht so zu sein, dass es was Natürliches ist. Es ist eher unnatürlich. Warum wollen wir so stark nicht leiden, nicht sterben, nicht herbstlich und dann winterlich tot sein, um dann irgendwie irgendwo im Neuen wieder aufzustehen? Warum glauben wir das nicht? Essen, Trinken, Schlafen, Sport, Medizin, es ist eine ganze Industrie entstanden, die sich darum sorgt, dass wir länger leben. Und wir unterstützen die ganz schön stark. Warum? Weil wir länger leben wollen. Weil wir merken, der Tod gehört irgendwie nicht zum Leben dazu. Und das wissen wir warum, weil wir eine Sehnsucht haben nach einer anderen Welt. Wir merken das in uns selber. Aber wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist es nur Illusion. Dann ist es nur Illusion. Und der Tod, der gehört zum Leben dazu. Die Bibel sagt, Gott sei Dank, dass der Tod eben nicht dazu gehört. Der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird durch Jesus Christus. Der Tod ist nichts Natürliches, nichts Schönes, nichts, was wirklich in diese Welt hineingehört. Der kam durch die Sünde hinein. Dieser Wunsch nach Unsterblichkeit liegt in uns drin, weil Gott in uns das Ewige hineingelegt hat. Da werde ich heute Abend noch einiges drüber reden. Nein, der Tod ist der Feind des Lebens. Und das spüren viele Menschen, nicht nur Christen, sondern auch Nicht-Christen. Aber wenn es den Himmel nicht gibt, dann macht es keinen Sinn. Das Zweite, wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist alles okay. Und der Ehrliche ist der Dumme. Also das ist eine wichtige Geschichte. Also wenn es den Himmel nicht gibt, dann gibt es keine letzte Gerechtigkeit. Dann gibt es keine letzte Gerechtigkeit. Dann gibt es keinen höheren Richter, vor dem jeder Mensch mal Rechenschaft ablegen muss. Und nur hier in dieser Welt wird man quasi Rechenschaft ablegen müssen. Und wenn man das weiß und das kalkuliert, dann weiß man natürlich auch, okay, dann muss ich in dieser Welt schauen, dass ich eben das Böse tue und dabei nicht erwischt werde. Solange ich in dieser Welt nicht erwischt werde, interessiert es ja nicht, weil danach gibt es keine andere mehr. Das heißt, wir können ohne eine Welt, die kommt, in unserer Habgier, in unserer Boshaftigkeit, in unseren Streitereien einfach verbleiben und hoffen, dass wir in dieser Welt einigermaßen durchkommen. Und es gibt keinen größeren Gott, der uns irgendwann mal zur Rechenschaft dafür fordert und Gerechtigkeit schafft. Also deshalb kann ich mich als Stärkerer auch gegen den Schwächeren durchsetzen. Wer guckt danach? Wer schaut danach? Niemand. Ich kann den Schwachen niedermachen, weil am Ende kümmert sich niemand darum. Also wenn wir allein in unsere Geschichte reinschauen, in den letzten Wochen immer wieder, es war Reichspogromnacht, wenn wir reinschauen, dass so circa 6 Millionen Juden umgebracht worden sind in den KZs und davon 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche umgebracht worden. Ich habe neulich einen Film angeschaut mit meiner Frau, der Film heißt Wunderkinder. Haben Sie den gesehen? Wunderkinder? Ein deutscher Hauptmann, der in Polen sadistisch und rassistisch unterwegs ist und im größten Wahn der deutschen Überlegenheit lebt, dort in Polen. Und da gibt es zwei Kinder einer Familie, die sind sehr musikalisch. Die eine spielt Geige und die andere Klavier. Und dieser Hauptmann in diesem größten Wahn, der lässt diese zwei Kinder leben, obwohl sie Juden sind, weil sie so gut Musik spielen können. Aber er lässt sie nur leben, so lange, wie sie perfekt spielen. Sobald sie eine Note daneben greifen, wird er sie umbringen. Und diese Kinder stehen dann immer vorne und müssen perfekt spielen und dann verschont er sie. Wenn sie nicht perfekt spielen, dann kommen sie in die Gaskammer. Der Junge spielt an der Geige perfekt. Das Mädchen spielt auch, ist aber so traumatisiert, dass sie während dem Spielen einen Nervenbruch zusammenkriegt. Sie spielt daneben und ihr Mann läuft hoch auf die Bühne und bringt dieses Mädchen vor dem Publikum um. Also nazimäßig, einen Juden ausradiert. Die Frau von diesem General sitzt unten in der ersten Reihe. Und bis dahin war sie immer stolz auf ihren Mann. Die hat ein Hakenkreuz da oben dran an ihrem Revers von der Bluse. Und als sie das mitkriegt, die ganze Geschichte dramatisiert sich dahin zu diesem Höhepunkt quasi des perfekten Spielens. Und an dem Punkt sieht man diese Frau, wie sie dieses Abzeichen nimmt, es runterreißt, die Nadel geht in ihre Hand rein, sie blutet auf ihre Bluse runter und reißt sich dieses Nazi-Abzeichen von der Bluse. Weil sie selber spürt, dass sowas so brutal ungerecht ist, was hier passiert. So brutal ungerecht, weil der Stärkere sich über den Schwächeren erhebt und ihn unterdrückt. Aber die Frage ist, warum ist es falsch? Warum darf man das nicht? Warum ist es ungerecht, wenn das ein Mensch gegenüber dem anderen Menschen tut? Wer sagt das, dass es ungerecht und falsch ist? Wer bestimmt darüber? Wenn wir so Tierfilme anschauen im Fernsehen und Da rennt der Löwe so majestätisch über die Prärie und da ist so eine nette Gazellenherde und der Löwe rennt zu dieser Gazellenherde hin und jagt so eine Gazelle. Dann gucken wir ganz gespannt und irgendwann der Löwe, der wirft sich auf diese Gazelle, beißt ihr in den Hals. Also relativ aggressiv, kein Spiel, kein doppelter Boden, ist alles reell. Und reißt sie zu Boden, beißt ihr in den Hals, saugt und tötet die Gazelle. Wir würden nicht himmelschreiend sagen, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Warum? Weil in der Natur einfach ein Tier das andere tötet, um zu überleben. Das ist das Natürliche, der natürliche Lauf der Dinge. Aber wenn ein Mensch anderen Menschen ungerecht behandelt, so wie da, dann schreien wir auf, zu Recht. Und das ist richtig so. Warum? Weil wir denken, es gibt irgendwie eine höhere Moral, die das doch verbieten soll, die es in der Natur in dieser Form nicht geht, nicht gibt. Warum empfinden wir das? Das Leid der Gazelle ist nicht ungerecht, aber das Leid so eines jüdischen Kindes ist es schon ungerecht. Wer entscheidet das? Ein Mehrheitsgefühl? Ist es ein Mehrheitsgefühl, dass das entscheidet, was gerecht und was ungerecht ist? Was, wenn die Mehrheit einer gewissen Gruppe, ein Land sagt, nicht nur passiv, sondern aktiv, vielleicht schweigend oder schießend, es ist okay, Juden umzubringen? Wird es dadurch gerechter, wenn eine Mehrheit von Menschen das sagt, zulässt oder aktiv tut? Was ist denn die höhere Instanz davon? Wenn es keinen Himmel gibt, wer bestimmt denn, was gut und böse ist, gerecht und ungerecht? Dann bleibt es eine reine menschliche, reine willkürliche Festlegung, die vielleicht an unsere Kultur heute gebunden ist. Wir gucken manchmal in andere Kulturen in der Welt und die machen Sachen, da tun die junge Mädels mit 13 verheiraten oder mit 12. Und wir sagen, oh, das ist doch ungerecht gegenüber diesen Mädchen. Und da muss man doch was sagen und was tun. Und mal abgesehen von meiner Meinung, die ich dazu habe, wer gibt denn mir das Recht zu sagen, das ist falsch oder richtig? Wer gibt mir denn das Recht, mich einzumischen in eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Denken von Menschen? Wer gibt mir denn überhaupt das Recht zu sagen, was richtig und was falsch ist, wenn es letztendlich keinen höheren Richter gibt? Dann bin ich doch als Ehrlicher der Dumme. Wenn ich nicht meinen Vorteil suche, solange mich keiner erwischt und mich das irgendwie ins Gefängnis bringt und menschlich Nachteile, hey, dann ziehe ich das doch durch. Dann kann ich Hitler, Stalin oder Mao heißen, ein korrupter Politiker sein, Drahtzieher von Leid für Länder, für Dörfer, für Unternehmen, für Familien, für Ehen. Dann kann ich da Leid hineinbringen und solange mich das nicht in den Knast bringt, ziehe ich das einfach durch auf meinem Ego-Trip. Also ich muss nicht gleich Hitler sein und kann trotzdem viel Leid tun. Ich brauche nur ein geldgieriger Unternehmer sein, der oder ein Leiter einer Firma, der eine Firma mit Absicht in den Bankrott treibt, einfach nur, um für sich selber am Ende noch ein bisschen mehr Geld mitzunehmen. Das Leid, das tue ich auch. Oder ein korrupter Banker sein, der Geld rausholt aus einer Bank, ohne damit zu achten, was andere tun. Oder in seiner Ehe, in seiner Familie, mit Leuten, mit den Menschen in der Familie umgehen, im Denken, solange es keiner sieht, solange es keiner mitkriegt, wenn es keinen Himmel gibt, dann ist es auch egal. Dann kann ich tun und lassen, was ich will. Richard Dawkins hat in seinem Buch gesagt, der blinde Uhrmacher, in unserem Universum der blinden physischen Kräfte und der genetischen Replikation werden manche Menschen leiden und andere werden Glück haben. Und sie werden keinen Sinn und keine Gerechtigkeit darin entdecken können. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die zu erwarten sind, wenn es im Grunde keinen Plan, keine Absicht, kein Gut und Böse gibt, sondern nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. Also, das ist der Punkt. Wenn es keinen Himmel gibt, dann ist es gleichgültig. Richtig oder falsch, böse oder gut. Wer bestimmt das? Wer bestimmt das? Vor wem lebe ich? Gott sei Dank gibt es einen Gott. der im Geheimen sieht, der im Verborgenen sieht, der weiß, was abläuft in deinem Leben und im Leben von anderen Menschen und wie Dinge zustande gekommen sind, auch in der Geschichte, der wird der wahre Richter von der Geschichte von Deutschland sein und dieser Nazi-Vergangenheit, und er wird der wahre Richter sein, auch in Ehestreitigkeiten. Wer hat angefangen? Ein Gericht mag vielleicht falsch entscheiden, Gott wird nicht falsch entscheiden. Der wird richtig entscheiden in Bezug auf Finanzen, Gelder, diese ganzen Dinge. Gott wird richten. Gott wird einmal richten, einen jeden nach seinen Werken, und wird einem jeden geben, wie er getan hat, es sei gut oder böse, sagt Paulus. Dass man sogar jedes Wort, das über unsere Lippen gekommen ist, nochmal vor Gott gerichtet wird. Das ist das Angenehme bei Gott. Gleichzeitig natürlich auch nicht so schöne. Wenn man nicht um Vergebung in Jesus Christus weiß, dann wird es auch bedrohlich. Für einen ganz persönlich. Dann geht es nicht mehr nur um Hitler und Stalin, sondern geht es um Eugen, Fritz, Ede und andere Namen, die ganz persönlich einen ansprechen. Aber das ist auch das Schöne an dem, dass Gott Richter ist. Wir werden am Sonntag nochmal darüber nachdenken, wenn es um das Thema geht, nämlich die Hölle. Dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt, dann wird es nochmal ganz wichtig. Warum gibt es es eigentlich? So, das Dritte. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann sind wir alles. Dann sind wir alles und Gebet ist zwecklos. Also, wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist Gebet zwecklos. Nochmal, Richard Dawkins, der sagt, DNS weiß nichts und sorgt sich auch nicht. Also deine Erbanlagen, DNS oder DNA, DNS, deine Erbanlagen, DNS, die sorgt sich um nichts. Die DNS eines Menschen ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Musik. Das ist die knallharte, rationale, naturwissenschaftliche Klarheit, die Richard Dawkins hat. Und das sehe ich genauso. Wenn es keinen Himmel gibt, dann sind wir einfach nur biochemische Wesen, die nach unseren Erbanlagen tanzen. Das ist alles nur Chemie. Und dass wir uns wahrnehmen als Menschen, dass wir denken, wir wären jemand, das ist alles nur Gehirnsache. Das ist alles nur Gehirnsache. Und dass der Mensch denkt, dass er etwas Höheres oder Besseres ist. Nein, wenn es keinen Himmel gibt, dann sind wir hier alles. Dann ist es Leben, ich würde es mal so ausdrücken, trostlos und sinnlos. Ohne den Himmel, wenn es den Himmel nicht gibt, dann gibt es keinen Adressaten zum Jubeln und keinen Adressaten zum Jammern. Außer du bist verheiratet, dann kannst du deinen Ehepartner ein bisschen nachprägeln, so sage mir. Im Schwäbischen kannst du deinen Ehepartner ein bisschen nachprägeln, und wenn der so Weile aushält, dann ist es gut, und irgendwann mal will der dann auch nichts mehr davon wissen. Also, wenn es keinen Himmel gibt, wohin dann mit unserem Leid? Wohin mit unserer Freude? Ich habe mal eine Geschichte gelesen, hat mir gut gefallen. In einer fränkischen Zeitung, habe ich vielleicht schon mal erzählt. In einer fränkischen Zeitung, da kam eine Anzeige. In der Mitte von diesem Blatt da hieß es in dieser Anzeige, Kleinanzeigen, ich danke Gott und dem Opelfahrer, Klammer auf, unbekannterweise, der am so und so vielten auf der Bundesstraße so und so mein unbedachtes Überholmanöver durch geschicktes Bremsen und Ausweichen ausgeglichen hat und mir damit das Leben rettete. Also, 3 Tage später erscheint in derselben Zeitung an derselben Stelle eine neue Anzeige mit dem Wortlaut: Nochmal Schwein gehabt, der Opelfahrer. Also, das ist eine schöne Geschichte. Und es hat mir gezeigt, nämlich 2 Arten, das Leben zu reflektieren. Der eine schreibt, ich danke Gott und natürlich auch dem Opelfahrer. Und der andere sagt, Schwein gehabt. Also, das ist ja die Frage, Schwein oder Schöpfer? Schwein oder Schöpfer, wem danke ich denn? Der eine, der sieht die Ereignisse des Lebens und dankt dem Schwein, der andere dem Schöpfer. Der eine gibt Kredit dem Dusel, der andere dem Dreieinigen. Das ist die Frage, wie reagiere ich, dass ich Gott Danke sagen kann. Ich möchte mal zurückfragen, ja, wem denn sonst? Danke sagen. Denn schließlich verdanken wir ihm alles. Unsere Gesundheit, unsere Familie, unseren Wohlstand, unser Leben. Aber wenn man das nicht hat, wenn es keinen Himmel gibt, dann kann ich nichts Größerem danken, wenn ich einen Sonnenaufgang sehe. Und dann stehe ich da und, ja, wem soll ich denn da danken? Dem Urknall oder dem Darwin oder, das kann ich ja machen, aber das erweckt keine größeren Gefühle in mir, keine Leidenschaft. Das ist fast unmenschlich, tierisch. Aber wenn ich einen Sonnenaufgang sehe und kenne den Schöpfer, dann erstaune ich und bringe das irgendwo hoch und dieses Jubeln Gottes über das, was er getan hat, das ist die Perfektion, nicht nur der Anbetung, sondern auch des menschlichen Lebens. Dass ich jemand habe, wird was Größeres, dem ich das zuschreibe und nicht nur Gott dadurch lobe, sondern auch als Mensch irgendwo mit Leidenschaft erfüllt werde. Versteht ihr? Das ist das Schöne, wenn man auch etwas Größeres sieht hinter dem, was da ist. Das ist wie bei den schwäbischen Hausfrauen. Also ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber ein Essen ist immer gut. Bei den schwäbischen Hausfrauen ist Essen immer gut. Aber es ist am besten so ein Essen, wenn es auch gut gelobt wird. Oh, war das gut. Die Maultasche, die Spätzle. Oh, war der Salat. Der Brode. Willst du noch ein Stück? Oh nein, danke. Hab's, oh doch, ein bisschen noch. Also, wenn was gelobt wird, vor allem ein Essen, dann wird es noch schöner für den, der es gemacht hat, aber auch selber als Mensch. Wenn ich keinen Adressaten habe zum Anbeten, dann wird ein Mensch darin kleiner. Ein Berliner Philosophieprofessor und bekennender Atheist, Herbert Schnädelbach, der Arme heißt so, der hat einmal gesagt, der hat gesagt, ich würde gerne beklagen, oder ich würde mich gerne bedanken, aber ich weiß nicht bei wem. Die Stelle, an der andere für sich Gott einsetzen, ist für mich leer. Das ist ein armer Mensch. Der kann sich weder beklagen, noch kann er danken. Es gibt keine Ressource außer mir. Ich bin auf mich selber gestellt. Und wenn ich dann noch ein paar Freunde habe, ist es gut. Und wenn ich von denen im Stich gelassen bin, dann bricht mein Leben in sich zusammen. Ich habe keine Ressource. Wenn ich zum ersten Mal verliebt bin und mein Herz wird gebrochen, dann geht mein Leben zu Ende. Oder wenn und das passiert ja sehr oft, dass ich mich einlasse auf eine Ehe und dann von einem Menschen das erwarte, dass er mir dieses Glück bringt und dann dieses Glück nicht bringt. Und ich alleine bleibe ohne diesen Menschen, Leben oft in sich zusammenbrechen. Weil es keine Ressource mehr von außen gibt, die mein Leben stützt, meine Identität stützt. Ich bin auf mich selber gestellt, in meinen Siegen und in meinen Sorgen. In meinen Siegen, da singe ich laut ein Hoch auf mich. Oder auf uns. Ein Hoch auf uns. Das singen wir dann ganz laut, wenn wir gewinnen. Aber so viele Ängste, die ich dann habe und dann alleine bleibe, die außer Kontrolle geraten, die vieles managen. Ich muss dann auch vieles managen, mein Lebensglück. Und viele Menschen gehen darunter kaputt, weil sie alleine bleiben. Und das Schöne ist, wenn ich Gott habe und Gott weiß, dann muss ich nicht bei mir selber bleiben. Nicht bei meinen eigenen Gedanken, nicht bei meinen eigenen Kräften, nicht bei meinen eigenen Möglichkeiten. Dann macht Gebet wirklich Sinn. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann brauchst du auch nicht beten. Dann kannst du, wie unser Wilhelm gestern Abend gesagt hat, auch gegen die Wand reden, wenn es den Himmel nicht gibt. Aber es gibt den Himmel und das ist schön. Und deshalb gibt es auch einen Fixpunkt, einen Anker, einen Fels, eine Burg, die heißt Gott, der unser Motivator ist, unser Wegbegleiter, unser Orientierungsgeber, unser Rückenwindspender. Das ist Gott, wenn es den Himmel gibt und daran glaube ich. Aber wenn nicht, dann ist der Verlust groß. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist jetzt alles und ich darf nichts verpassen. Dann ist jetzt alles und ich darf nichts verpassen. Dann muss ich alles haben. Also wer die Gewissheit auf den Himmel verloren hat, der kommt in dieser Zeit stark unter Druck. Der ist im Stress. Warum? Weil er hat nur ein Leben, um glücklich zu werden. Ein einziges und das ist jetzt. Deshalb wollen wir es auch so lange rausziehen, weil wir alles Glück hier suchen. Wir müssen jetzt hier glücklich werden und deshalb müssen wir alles hineinlegen und alles rausholen aus diesem Leben. Wir wollen, dass alles perfekt ist. Wir wollen das Traumhaus. Wir wollen den Traumpartner. Wir wollen den Traum Urlaub, das Traum Auto, das ist ein BMW, sorry, ich wollte einen Porsche, aber wir wollen, dass alles traumhaft ist und perfekt ist. Habt ihr heute mal eine Ehevorbereitung, eine Hochzeitsvorbereitung miterlebt? Ich habe schon viele miterlebt, ich traue ganz viele junge Paare. Und ich habe so den Eindruck, die letzten 5, 6, 7 Jahre ist es immer verrückter geworden. Das muss alles perfekt sein. So richtig perfekt. Und dahinter steckt natürlich ein gewisser Wunsch nach Paradies, Perfektion und hoffentlich heiratet man auch nur einmal. Ja, das verstehe ich. Aber dahinter steckt noch mehr. Es steckt eine Tendenz von unserer Jugend dahinter, die sagen, ich habe nur ein Leben, um glücklich zu werden und da muss alles stimmen. Mein Partner, meine Ehe, meine Arbeit, es muss alles traumhaft, gigantisch exzellent sein. Ich habe 4 Kinder und vor allem meine Mädels, die reden immer in Superlativen. Immer in Superlativen und ich denke, sag mal, wann ist denn bei euch das Leben noch normal? Wie war die Party? Oh, die war gigantisch, super, mega genial. Das Essen war gigantisch, euphorisch, war toll. Alles in Superlativen. Ich nehme es ihnen nicht ab. Aber das ist ihre Welt. Die müssen voreinander immer in Superlativen reden, weil das Normale, nein, es muss traumhaft, es muss perfekt sein. Warum? Ich muss es dann auch noch allen zeigen, dass es perfekt ist. Dann ist es noch perfekter. Unsere Ansprüche werden immer höher. Ansprüche an das Leben, Ansprüche an den Partner, die kann der gar nicht mehr erfüllen. Das ist schon von vornherein auf Scheitern, zum Scheitern verurteilt, meines Erachtens nach. Weil wenn der andere nicht mir sofort das Glück gibt, das ich mir erhofft habe, dass er mir gibt, dann, wenn ich jetzt nur ein Leben habe, dann hey, ciao. Dann suche ich mir jemand anderen, der mir hoffentlich das Glück gibt, was ich eigentlich brauche, weil ich habe nur ein einziges Leben. Und da muss alles perfekt sein, das muss ich planen, kontrollieren, bis zum nicht mehr geht. Dieses Leben ist die letzte Gelegenheit, Glück zu finden und wir fangen an zu beschleunigen. Wir leben immer schneller und perfekter. Dieses Leben ist die letzte Gelegenheit, Glück zu finden. Ein Wiener Soziologe hat diesen Satz gesagt, der hat mir gut gefallen, der hat gesagt, Menschen vor 300 Jahren hatten 40 Jahre plus ewig. Heute haben wir nur noch 80 Jahre. Wir haben nur noch 80 Jahre. Und da stopfen wir alles rein. Und deshalb Stress und deshalb Druck und deshalb Neid, deshalb Streit, deshalb viele Dinge, die meines Erachtens nach nicht sein müssten, wenn man ein bisschen mehr Ewigkeitsperspektive hätte. Zu sagen, okay, ich muss nicht alles gesehen haben in dieser Welt. Warum? Weil im Himmel gibt es das alles und noch viel schöner. Also ich muss nicht jedes Land bereist haben, um glücklich zu sein, um mich menschlich zu fühlen. Muss ich nicht so oft im Urlaub gewesen sein, an den exotischsten Plätzen der Welt. Und dann kann ich sterben. Wenn es Gott schenkt, dass ich mal dahin komme, schön. Und wenn nicht, gut, dann gibt es im Himmel bestimmt was Besseres. Wenn ich mal einen Porsche fahren darf hier, na gut, dann fahre ich den. Aber wenn nicht, dann richte ich mein Leben nicht alles nach dem aus, sondern hey, wenn es so schön ist, Porsche fahren, dann gibt es im Himmel sicherlich Porsche, E-Porsche oder Wasserstoffzellen-Porsche oder was auch immer im Himmel CO2-neutral ist. Also, das ist der Punkt. Aber wenn es den Himmel nicht gibt, und das sehe ich bei vielen Menschen, dann beschleunigen sie. Die leben wie der Schwabe im All-You-Can-Eat-Restaurant. Ja, Schwabe, All-You-Can-Eat-Restaurant, so leben viele Menschen. Ich war einmal im All-You-Can-Eat, ich war schon ein paar Mal, aber einmal, das war mein allererstes Mal All-You-Can-Eat in Ecuador, hatte ich 2 Stunden Zeit, Hunger ein bisschen und dann zahlt man dazu 10, 12 Dollar und dann kann man essen, so viel man will. Und da gab es Fleisch. Fleisch. All you can eat. Ich bin erst nach 2 Stunden aus dem Ding raus. Mit so einer Krane haben sie mich rausgehievt. Weil bewegen konnte ich mich nicht mehr. Mein Freund war dabei, hat zugeguckt, er konnte es nicht glauben. Ich bin froh, dass es damals noch keine Smartphone gab, sondern das Aufnehmen als Video. Aber der Schwabe, all you can eat. Das ist so eine tödliche Mischung. Der hat mich dann gefragt, als wir draußen saßen im Auto, und hat es geschmeckt, Ede? Geschmeckt, weiß nicht, aber ich habe alles mitgenommen, was ich konnte. Also, und genauso leben heute viele Menschen. Und wir machen uns, ich sehe so viele Menschen, die so unter Strom stehen, so viel Druck haben, nicht mehr zur Ruhe kommen, Stress für sich selber machen, Stress für andere machen und das ganze Leben immer unter Strom steht und so viel kaputt dabei geht, in Familien, an Arbeitsplätzen, an Gesundheit. Aber das ist der Punkt, es gibt keinen Himmel mehr. Es gibt keinen Himmel mehr, wo ich sage, ja, das ist der Platz, wo wahres und ewiges Glück ist. Auch wenn ich hier nicht alles finde. Ich kann auch mal in der Ehe aushalten, auch wenn nicht das alles Glück drinsteht. Mein Partner kann auch mal krank werden und ich bleibe trotzdem bei ihm, auch wenn das kein Glück ist, im menschlichen Sinne. Aber weil ich weiß, es gibt ein ewiges, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Tränen, ohne Leid, wo die Schöpfung ganz neu gemacht ist. Darauf freue ich mich. Versteht ihr? Das hat alles mit dem Himmel zu tun. Wenn es den Himmel nicht gibt, fünftens und letztens, dann ist das alles. Dann ist das hier alles und das Leben ist nicht der Rede wert. Also, jemand hat gesagt, nur wenn der Mensch einen Sinn findet, der über sein derzeitiges Leben hinausreicht, hat er einen tragfähigen Lebenssinn. Wenn mein Leben hier alles ist, dann ist mein Leben nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Was meine ich denn damit? Wenn das Leben hier alles ist, dann lebst du 60, 70, 80 Jahre, das ist schön, wenn es hochkommt, vielleicht 90 Jahre und mancher wird vom Bürgermeister besucht und wird 100. Also das ist toll und das ist schön, aber dann ist es vorbei. Dann stirbst du und dann ist es nichts mehr. Und gleichzeitig mit dir, mit mir heute, leben wie viele Milliarden Menschen? Mehr als 7 Milliarden Menschen. Tendenz steigend. Tendenz steigend. Das heißt, es gibt 7 Milliarden Menschen, du und ich, und morgen gibt es ein bisschen mehr wie 7 Milliarden, sterben ganz viele jeden Tag, es kommen jeden Tag wieder mehr und neue dazu. Und was interessiert die Welt, dein Leben in 50 Jahren? Nimm an, du hast noch ein wertvolles, menschenveränderndes, geschichtsveränderndes Buch geschrieben, wie der Bibelraucher. Dann vielleicht noch kennt man dich in 100 Jahren. Wenn man dein Buch noch in irgendeiner Bibliothek findet und denkt, haben die damals geraucht, was war denn das für welche? Wenn du was ganz Weltbewegendes gemacht hast, wie der Alexander der Große, dann kennt man dich vielleicht auch noch in der Geschichtsschreibung 1000 Jahre danach. Aber in 2000 Jahren, in 3000 Jahren, wen interessiert dein Leben? Niemand. Null. Niente. Du bist ein Staubkorn. Ein Nichts. Ein verglühender Stern im Universum. Das interessiert keinen Menschen. Dein Leben ist nicht der Rede wert mehr. Wenn es den Himmel nicht gibt, wenn es die Ewigkeit nicht gibt, dann bist du ein Staubkorn in dieser großen, unendlichen, in diesem großen, unendlichen Universum. Ein Wimpernschlag in der Kette unzähliger Sekunden von Millionen von Jahren dieser Erde. Nichts. Nichts. Ein Atheist hat geschrieben, seine Antwort mal auf den Sinn des Lebens. Er hat geschrieben, wir sind hier, weil vor mausgrauer Zeit ein paar kosmische Fische Flossen hatten, die anatomisch so beschaffen waren, dass sie sich zu Beinen für Landlebewesen entwickeln konnten. Wir mögen uns nach einer höheren Antwort sehnen, aber es gibt keine. So leben Menschen. Wir sind hier, weil irgendwann mal vor mausgrauer Zeit irgend so ein Fisch zu dumm war, hat sich vielleicht irgendwelcher Strahlung ausgesetzt, was Falsches gegessen oder die falsche Sendung im Fernsehen angeschaut und aus seinen Flossen sind auf einmal kleine Beinchen geworden und ist ans Land gegangen und dann ist er aufrechter gegangen und irgendwann mal kamen wir dabei raus, du und ich. Du und ich. Deshalb sind wir hier. Und es gibt keinen höheren Sinn. Es gibt nichts. Dieser Befund ist oberflächlich ärgerlich, aber letztlich befreiend. Wir müssen uns die Antworten selber konstruieren. Warum sind wir eigentlich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Wenn es aber keinen Gott gibt, dann wird selbst dann, wenn sich ein großes literarisches Werk hervorbringen, in 1000 Jahren noch vielleicht gelesen werden, aber irgendwann wird das Sonnensystem erkalten, das Universum wird ausgehen oder zerplatzen und jede Spur ihrer Bemühungen dort verschwinden. Und wenn es uns einmal nicht mehr gibt, so wird es egal sein, dass es uns gegeben hat. Das ist frustrierend. Aber das ist die Realität, wenn es keinen Himmel gibt. Dann ist es egal. Deshalb braucht es, der Mensch braucht einen etwas Höheres über sich hinaus, einen Sinn findet, wenn es über das Leben hinaus reicht. Diesen Satz hat Viktor Frankl gesagt, der im KZ war, der Psychiater und Erfinder der Logotherapie. Der hat das gesagt, er hat gesagt, es braucht einen Sinn darüber hinaus. Dieses Gefühl haben wir alle, dass es etwas mehr gibt als das. Die letzten Ziele unseres Lebens müssen übers Grab hinausreichen, dass sie wirklich sinnstiftend sind. Und nicht nur wir haben dieses Gefühl, sondern auch die Menschen zu allen Zeiten der Geschichte hatten dieses Gefühl. Ob es die Ägypter waren mit ihren Pyramiden. Die haben mit diesen Pyramiden gebaut, haben ihre Chefs da drin begraben, ja, und haben denen Essen mitgegeben und Waffen, damit sie in der nächsten Welt weiterleben können, weiter regieren, weil sie auch dieses Gefühl haben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt keine Kultur in dieser Welt und keinen Stamm auf der Erde ohne Ewigkeitsglauben. Das gibt es nicht. Es gibt einzelne Menschen überall, aber generell haben die meisten Menschen Ewigkeit in ihren Herzen. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Gott hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir haben dieses Gefühl, selbst die hartgesottensten Kommunisten, die nur an die Materie geglaubt haben, da hat mal einer, der Ho Chi Minh, der war von 1890, hat er gelebt und hat dann in den 60er Jahren, 1969 ist er gestorben, hat in den 50er und 60er Jahren Nordvietnam regiert als kommunistischer Revolutionär in Nordvietnam. Und der ist dann gestorben und dann wurde sein Testament verlesen, als er seine Zeremonie gehabt hat, seine Beerdigung. Und da war die ganze kommunistische Prominenz da gesessen. Und dann wurde sein Testament vorgelesen und in einer Zeile stand dort: Ich gehe nun hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Der arme Kerl, der hat es nicht gecheckt, was Marx, Lenin und Engels gesagt haben über die Ewigkeit. Es gibt keine. Der wird niemand mehr treffen, aber das wollte er nicht wahrhaben. Der wollte Marx, Lenin und Engels wieder treffen, weil er dachte, okay, irgendwie werden die schon sein. Warum? Weil Ewigkeit in die Herzen geschrieben ist, eines jeden Menschen, in deines und in meines. Und versteht ihr, das ist wichtig. Wenn wir über diese Sehnsucht nachdenken nach der ewigen Welt, nach dieser ewigen Welt. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe und durch den Glauben an Jesus werden wir mit diesem ewigen Leben verbunden. Und wer diesen Jesus hat, der hat dieses ewige Leben und wer ihn nicht hat, der hat ihn nicht. Aber jeder Mensch hat diese Ewigkeit ins Herz geschrieben, weil wir alle Ewigkeitsgeschöpfe sind, von Gott her geschaffen für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Wir können wissen, dass es einen Himmel gibt. Es gibt vieles auf dieser Erde, das diesem Verlangen gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Also wir können in dieser Welt vieles Schönes schon erleben. Aber bei allem, selbst bei dem Schönsten, beim besten Arbeitsplatz, bei der besten Ehe, bei den schönsten Kindern, gut, die könnt ihr gar nicht haben, die habe ich, aber bei... Ich kann eure Frustration verstehen, aber beim besten Arbeitsplatz, bei der besten Ehe, beim besten Studium, beim schönsten Urlaub, immer bleibt so ein Rest von Enttäuschung. Habt ihr das schon mal gemerkt? Immer so ein Rest von Enttäuschung. Und es wird nicht aufgehoben. Warum? Weil wir geschaffen sind, nicht allein für diese Welt, sondern jeder Mensch ist geschaffen für die Ewigkeit, für eine andere Welt. Diese Welt ist uns nicht genug. Die ist uns nicht genug. Wir können wissen, dass es einen Himmel gibt, sagt C.S. Lewis, weil wir uns danach sehnen. Es ist die Sehnsucht, die uns deutlich macht, dass unser Leben nur etwas Vorläufiges ist. Und dann sagt Lewis, hätten wir gelernt, richtig in unserem Herzen zu lesen, so wüssten wir von dem Verlangen in uns, dass es in dieser Welt nie gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das diesem Verlangen gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Den Himmel gibt es, weil wir eine Sehnsucht danach haben. Das ist eines dieser Zeichen. Ein Säugling hat Hunger und bekommt Nahrung. Eine Ente will schwimmen, weil es Wasser gibt. Wenn es in uns ein Verlangen gibt, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, so könnte das ein Hinweis sein, dass der Mensch für eine jenseitige Welt geschaffen ist. Das ist meine Überzeugung. Das ist die Überzeugung von Jesus Christus, mit der ist er angetreten und hat gesagt, hey, eines Tages werde ich kommen und werde euch holen und ich werde Wohnungen vorbereiten bei meinem Vater im Himmel. Und so ist die Weltanschauung der Bibel, dass sie nicht endet allein mit diesem Leben. Das Christentum ist nicht nur eine psychologische Stütze, ein psychologischer Aufheller meines Lebens, sondern es ist das Herumdrehen, das Neuschöpfen dieser Welt. Und am Ende der Bibel steht, dass Gott einmal schaffen wird, neuer Himmel und neuer Erde. Weil diese Welt nicht genug ist. Sie kann nicht alles stillen, nach was wir Sehnsucht haben. Deshalb braucht es etwas Neues. Ich habe ein schönes Gedicht gelesen von Nelly Sache. Das Gedicht heißt Sehnsucht. Mit dem schließe ich. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Diese Sehnsucht nach der Ewigkeit. Du und ich, wir sind Ewigkeitsgeschöpfe, geschaffen durch den Glauben an Jesus, Leben in Ewigkeit zu haben. Deshalb sind wir froh, dass es den Himmel gibt. Und dass diese Konsequenzen, wenn es keinen gibt, nicht wahr werden. Aber die stehen im Raum und es ist wichtig, die mit hineinzunehmen in unser Denken und auch in unsere Gespräche mit Menschen, die noch nicht so ganz davon überzeugt sind, dass es den gibt. Sie mal zu konfrontieren mit dieser Wahrheit und mal in die Dunkelheit ihres Denkens hineinzuschieben, dass sie vielleicht das Licht des wahren Evangeliums heller sehen können. Gott segne uns. Amen. Ich möchte noch beten.